Neue Folge im Produktwerker-Podcast. In dieser Episode sprechen Dominik und Tim darüber, was Product Owner unterscheidet, die mit ihren Produkten das Kerngeschäft stärken, neue Wachstumsfelder entwickeln oder Raum für echte Zukunftsinnovationen in Unternehmen schaffen. Dabei kann das Drei-Horizonte-Modell als Denkmodell helfen und wir wünschen euch viele neue Impulse mit dieser Episode.
Als Product Owner haben wir immer wieder mit verschiedenen Arten von Produkten zu tun. Und jetzt kann man Produkte in unterschiedliche Arten und Weisen einteilen. Eine Möglichkeit, über verschiedene Produkte, über verschiedene Entwicklungsstände und so weiter zu sprechen, ist das sogenannte Drei-Horizonte-Modell. Darüber wollen wir heute sprechen, vor allem auch, was es bedeutet für uns in der Verantwortung als Product Owner oder als Product Lead oder auch Product Manager. Damit ich hier nicht langweilig, lustig, kranknasal rumdödel, habe ich an meiner Seite den Tim, der Gott sei Dank ganz fit ist.
Hallo Dominik, gute Besserung.
Ja, wie das gerade so ist, alle sind irgendwie krank. Tim ist tapfer, Tim hält durch und deswegen freue ich mich, dass wir beide uns über das Thema Drei Horizonte unterhalten können und ich vielleicht gar nicht so viel reden muss, damit ich hier nicht immer so nasal durch die Gegend dümpel. Vielleicht fangen wir aber direkt am Anfang an. Ich habe gesagt, es gibt verschiedene Kategorisierungsmodelle. Eins davon ist das Drei-Horizonte-Modell. Magst du vielleicht einmal kurz erklären, was das eigentlich ist? Was ist das Drei-Horizonte-Modell?
Ja, ganz grundsätzlich fällt mir immer auf, dass das eine ganze Menge von Leuten noch gar nicht kennen, obwohl es schon von 1999 ist. Es ist von drei McKinsey-Beratern mal entwickelt worden, wie gesagt, rund um die Jahrtausendwende und setzt an dem Gedanken von Produktlebenszyklen. Also die These ist, bei funktionierenden Produkten ist irgendwann der Produktlebenszyklus zu Ende, geht also runter. Und wir sollten in weiser Voraussicht, während wir sozusagen funktionierende Produkte haben und damit Umsatz machen, schon zwei Schritte weiterdenken. Der nächste Schritt wäre so in Horizont 2 neue Produktlebenszyklen zu starten für Wachstumsfelder. Und wir gehen gleich tiefer mal drauf ein, was das ist. Und dann so einen übernächsten Schritt aber auch schon gleichzeitig mitdenken in dem sogenannten Horizont 3. Also wirklich Wetten einzugehen für Dinge, die uns übermorgen irgendwie tragen werden. Das heißt, das ganze Thema ist ein Denkmodell rund um Innovation und Wachstum. Heißt auch im Original so The Three Horizons of Growth. Und das Buch eben von Bagai, Coley und White, die das damals, also wie gesagt, McKinsey-Berater, hat nichts mit Agil oder so per se zu tun. Das Buch hieß The Alchemy of Growth. Ich glaube, es ist super gut anwendbar für unsere Gedanken von agiler Produktentwicklung. Und deshalb hat es eben auch eine Relevanz dafür, wie Product Owner sich in den drei unterschiedlichen Horizonten bewegen. Und darauf wollen wir heute ja mal eingehen.
Und das finde ich eigentlich das ganz Spannende an diesem Modell, dass wir halt von Grund auf erstmal davon ausgehen, es gibt verschiedene Zustände, in denen ein Produkt gerade sein kann. Und wir kennen das ganz oft mit so strategisch relevanten Projekten, die irgendwann in Zukunft mal ein Produkt werden könnten oder ähnliches, so Investitionen in die Zukunft. Und ich glaube, das Modell bildet das eigentlich ganz gut ab, dass man auch über so strategisch interessante Wetten einmal nachdenkt, vielleicht aber eben auch auf Portfolio-Ebene sogar über ganze Produkte so nachdenkt. Und ich würde gleich mit dir gerne auf jeden Fall drüber sprechen, wie das einmal auf Produktebene im Sinne des einzelnen Produktes vielleicht gemacht werden kann, aber auch, was es vielleicht auch bedeutet im Produktportfolio. Jetzt habe ich so gelernt, vielleicht korrigiere mich da bitte, wenn es falsch ist, dass Horizonte, dass es dieses Modell eher weniger so ein fixer Zeitplan ist, also dass ich sagen kann, ne, das eine ist jetzt für ein Jahr, das andere ist für zwei Jahre, dann irgendwie in drei Jahren ist dann das dritte Horizont und so weiter, sondern eher so unterschiedliche Reife gerade, obwohl ich das Wort ja nicht mag, aber so einzelne, wie reif ist so dieses Produkt oder diese Idee oder ähnliches und gleichzeitig auch unterschiedliche Unsicherheitsniveaus mitbringt, die durchaus auch gleichzeitig existieren können und auch diese drei Horizonte können sich so ein Stück weit überlappen. Ist das so, dass die Horizonte sich überlappen können?
Ich glaube, sie müssen sich sogar überlappen, Letztlich ist das für mich der Gedanke des Portfolio-Managements, dass ich also an unterschiedlichen Horizonten gleichzeitig parallel arbeite, durchaus mit unterschiedlichen Teams, kommen wir gleich zu, aber dass ich mich nicht darauf verlasse, dass mein bestehendes Geschäft auf immer mich tragen wird, sondern dass ich schon vorsorgen muss und dementsprechend parallel gleichzeitig auch in neue Geschäftsfelder investieren sollte oder Arbeit reinstecken sollte. Und insofern ist es so ein strategischer Ansatz, Innovation auf drei Zeiträumen auszurichten, eben oder die Strategie auf drei Zeiträume auszurichten. Also zum einen das Geschäft von heute zu stärken und natürlich zu optimieren, so Cash-Cows beispielsweise weiter zu explorieren. Und im zweiten Schritt nächste Wachstumsfelder zu erkennen und auch zu stärken, also die vielleicht noch nicht so ganz aus dem Quark kommen. Und aber eben auch noch an übermorgen zu denken, also jetzt als Beispiel irgendwie, blödes Beispiel, irgendwelche KI-Produkte oder Sachen, die heute noch gar nicht produktiv groß Umsatz machen, aber mit denen man Sachen ausprobiert, von denen bei weitem nicht alles funktionieren wird, aber vielleicht ein, zwei werden sich durchretten und irgendwann mal unser Business von übermorgen tragen.
Aber dann lass uns ruhig jetzt mal direkt einsteigen in diese einzelnen drei Horizonte. Welche sind das eigentlich? Und fangen wir mal, nennen wir ihn mal Horizont 1. Den verstehe ich so als das Kerngeschäft, so das heutige Produkt. Was ist so beim Horizont 1 Phase? Also worauf muss ich achten? Wo liegt der Fokus? Was wird gemacht? Was wird typischerweise nicht gemacht? Horizont 1. Mhm.
Also stellt euch die grafische Darstellung, wir werden das ja auch verlinken, so vor wie so drei gestapelte Produktlebenszyklen, die so leicht versetzt sind. Und wir sind jetzt in dem untersten Produktlebenszyklus, diesem Horizont 1. Und da geht es natürlich darum, für diese Produkte den Lebenszyklus zu verlängern. Das heißt, wir brauchen Stabilität in den Produkten, wir brauchen sanfte Optimierungen, kleinere Verbesserungen, Effizienz, also alles, was Richtung Six Sigma oder so geht, Prozesseffizienz. Letztlich muss ich gucken, dass ich vielleicht meine Kosten runterschraube, sodass ich mehr Umsatz dadurch mache. So. Das heißt, ich versuche, diesen Produktlebenszyklus zu strecken, wenn man so will. Und kann dementsprechend auch deutlich besser vorhersagen, was zu planen ist. Ich habe mehr Stabilität, also klassischerweise bin ich hier nicht in einem sehr volatilen Produktumfeld.
Ich glaube, ich hätte eben das Thema Unsicherheit genannt. Ich glaube, gerade in diesem Horizont 1 habe ich halt noch im Verhältnis mit am wenigsten Unsicherheit, weil ich mich relativ gut damit auskenne, wie sieht dieser Markt aus, was kann mein Produkt, was soll es als nächstes können und so weiter. Also ich verbessere und erweitere mein Produkt natürlich kontinuierlich auch im Horizont 1, aber da ist jetzt nicht etwas vollkommen Neues, was die Nutzerschaft komplett auf links drehen würde oder ähnliches, oder?
Naja, zum einen ist es genau so, Fehler beheben, Refactoring, auf regulatorische Anforderungen muss ich natürlich schon reagieren, um mein Produkt am Leben zu halten. Und ansonsten sind es kleinere Erweiterungen, vielleicht hier mal ein Feature, da mal ein Feature. Einfach in diesem Gedanken, um den Produktlebenszyklus zu verlängern, um das Produkt weiterhin wertvoll zu behalten. Also nimm mal ein iPhone als Beispiel. Am Anfang hatten wir da viele Begeisterungsmerkmale drin. Ne, wenn wir uns zurückerinnern an 2007, als es kam, so wow, man kann pinchen, wow, hat ein Touch-Display. Das sind heute Sachen, die die Kunden gar nicht mehr begeistern. Das heißt, um dieses Produkt am Leben zu erhalten, wird hier mal ein bisschen getweakt, da mal die Kamera ein bisschen aufgebohrt, also noch fetter gemacht und so weiter. Also eigentlich keine disruptiven Innovationen mehr, sondern Dinge, damit wir zum Beispiel nochmal eine neue Version beim iPhone sehr sichtbar rausgeben können und ja, die Nutzer bei der Stange halten, so würde ich es mal nennen.
Ja, ich glaube, was hier auch noch gut funktioniert, ist halt wirklich mit klaren KPIs zu arbeiten, ganz klar zu sagen, okay, daran erkennen wir jetzt gerade, läuft alles noch gut, läuft es fokussiert, müssen wir was anpassen, vielleicht eben auch an Features. Hier bin ich sehr, auch manchmal finde ich so in der Verwaltung und im Operativen des Produktes, also wo ich gerade immer so auch Erlösströme sicher sozusagen. Ne? Also mein Online-Shop, der läuft jetzt und der soll jetzt erstmal weiterlaufen. so, den brauche ich gerade als Unternehmen beispielsweise. Aber ich bin noch nicht so, ja, in 5 Jahren kann halt alles anders sein. Ne? Und jetzt kommen KI-Systeme und wer weiß, ob habe ich in 5 Jahren noch Standard-Webshops? Auf jeden Fall. Aber die Frage ist halt, wie viel Umsatz läuft über so einen Standard-Webshop und wie viel läuft vielleicht über ein anderes System, das dann vielleicht im anderen Horizont gerade liegen könnte. Und dementsprechend schauen wir uns mal Horizont 2 an. Du hast sie ja eben so gestapelt. Ich vermute, das ist der nächste, der draufkommt. Und ich kenne Horizont 2 so als das aufkommende Geschäft, die nächste Produktgeneration, vielleicht aber auch so ein bisschen noch die Suche nach einem Product-Market-Fit. Oder wie schaust du da drauf?
Ja, den Product-Market-Fit zu finden, ist genau die richtige Beschreibung. Also nachher in Horizont 3 haben wir Problem-Solution-Fit. Hier in der Mitte, in dem Horizont 2, wollen wir eben gucken, dass bestimmte Produkte ja marktfähig werden, dass dafür bezahlt wird. Das kann auch sein, dass man einfach neue Märkte findet. Also eine Internationalisierungsstrategie kann da durchaus auch in Horizont 2 fallen, um zu gucken, ob ich dort oder ob mein Produkt dort funktioniert. Also sämtliche Skalierungen von Umsatz und Marktanteilen würden hier drunter fallen. Grundsätzlich geht es darum, eben ja zu stabilisieren, also erste aufkommende Marktsignale so rum, ne, zu stabilisieren und zu nachhaltigen Umsätzen zu machen. Ne? Also ich darf mich nicht leiten lassen von, ach guck mal, da haben ein paar Innovators oder Early Adapters, in diesem Modell von Crossing the Chasm, schon mein Produkt gekauft, sondern ich muss gucken, dass so eine Early Majority das Produkt annimmt, dass ich Wiederkäufer finde. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass ich so auf Retention gucke, dass ich gucke, schneller zu werden in meiner Umsetzung, also Time to Market zu reduzieren oder ne, Time to Money, sagt man ja ganz gerne moderner. Ich glaube, ich muss sehr viel Kundenkontakt dort halten oder Kundenfeedback reinholen, um schnell zu merken, was braucht der Markt, um weiterzuwachsen.
Jetzt hattest du schon für Horizont 3 gesagt, okay, also wir haben jetzt, ne, Horizont 2 ist so die Suche nach einem Product-Market-Fit, Horizont 3 ist so die Suche nach einem Problem-Solution-Fit. Lass uns ruhig direkt mal in den Horizont 3 jetzt auch reinspringen, der dann sozusagen nochmal oben drauf kommt. Ich kenne ihn so als die Option für die Zukunft, also so viel auch Unsicherheit, viele, was könnten wir alles machen und so weiter. Was sind deine Erfahrungen mit dem Horizont 3?
Also vielleicht um die beiden, Horizont 2 und Horizont 3, manchmal auch nur H2, H3 gesagt, zeitlich einzuordnen. Es kommt natürlich auf die Dynamik des Umfelds an, aber grob sagt man mal so, ja, Horizont 2 ist so vielleicht, was in den nächsten 1-2 Jahren uns das Geschäft, 1,5 Jahren das Geschäft tragen wird. Und Horizont 3 ist so, naja, vielleicht ab 2 Jahre aufwärts, manche sagen auch in den nächsten 3-5 Jahren. Das heißt, hier muss ich relativ viele Wetten eingehen, Experimente machen, wie so kleine Startups in der eigenen Organisation vielleicht starten. Davon wird einiges kaputt gehen, einiges nicht klappen, aber ich muss eben bestimmte ja, Hypothesen verfolgen, also Problem Statements aufstellen und gucken, ob ich geeignete Solutions, Lösungen für diese Problems finde. Das ist genau dieses Problem-Solution-Fit. Finde ich, bin ich in der Lage, selber das als Team, als Unternehmen auch herzustellen, finde ich Möglichkeiten, Wert zu schaffen. Das heißt noch nicht, dass dafür bezahlt wird. Das heißt noch nicht, dass ich eine breite Nutzerschaft habe, sondern ich verfolge im Endeffekt Ideen. Das ist so im Kern Innovationsmanagement ist das Ganze, aber Innovationsaktivitäten, würde ich sagen.
Ich finde ja, genau hier ist so der Mehrwert des Modells der drei Horizonte, weil klar, H1 kann ich mir gut vorstellen, das ist so meine tägliche Routine, lass das Produkt laufen, lass es wirksam sein und so weiter. Und Horizont 2 und vor allem dann eben auch Horizont 3, wo ich ganz bewusst sagen muss, eigentlich geht es hier gerade nur um Lernen. Eigentlich geht es nur darum zu finden, was sind die Optionen für die Zukunft. Das aber im Kopf zu haben und zu sagen, naja, wenn ich jetzt 100% meiner Arbeitszeit als Unternehmen auf H1 setze, dann funktioniert das vielleicht jetzt gerade ganz gut. Aber was ist denn morgen, übermorgen, überübermorgen? Habe ich dann überhaupt noch das an Wertversprechen, an Wert, den ich zurückliefere an meine KundInnen und so weiter, den ich brauche, damit ich auch morgen noch wirtschaftlich erfolgreich sein kann?
Ja, und da kommt, du hast Lernen gesagt, da kommt dieses schnell Scheitern Motiv immer rein, ne? Fail fast. Wir wollen alle nicht scheitern, aber man muss sich halt bewusst machen, dass, so sagt man in der Regel, mindestens 90% dieser Aktivitäten nicht erfolgreich sein werden. Und manche Unternehmen sagen dann, wir brauchen eine größere, bessere Fehlerkultur. Ich mag den Begriff Fehlerkultur ja gar nicht mehr so sehr, habe ich, glaube ich, hier auch schon mal mehrfach gesagt. Ich spreche ganz gerne von Lernkultur. Und hier manifestiert sich das meiner Ansicht nach. Also ich muss für den Horizont 3 Räume schaffen, heute Räume schaffen, um zu explorieren, um zu lernen, um Hypothesen zu vertesten, die auch scheitern dürfen. Weil irgendwas kommt durch, ne? Irgendwas, Survival of the fittest ideas, könnte man sagen. Damit, ja, ich in Zukunft Wetten habe, die gewonnen werden. So. Und das braucht einen anderen PO, kommen wir gleich zu, braucht eine andere PO-Haltung. Das erzeugt vielleicht auch Konflikte zwischen den Teams der unterschiedlichen Horizonte, weil die da drüben in Horizont 3, die verdienen ja noch gar kein Geld, so ungefähr. Und da hilft meiner Ansicht nach dieses Drei-Horizonte-Modell so auf einer Metaebene so stark, zu sagen, ey, was passiert hier eigentlich? Also ich finde das für Organisationsentwicklung, für Transformationsmaßnahmen oder Transformationsvorhaben so hilfreich, um einzuordnen, wer arbeitet gerade alle eigentlich woran. Alle drei Horizonte haben ihre Berechtigung. Da ist keiner besser oder schlechter als der andere, aber das Zusammenspiel ist das Entscheidende.
Lass uns auf jeden Fall auch gleich nochmal auf die verschiedenen Rollen reinkommen. Das Erste, was mir aber jetzt noch in den Kopf reinkommt, was für mich wichtig ist, diese drei Horizonte, das klingt immer so ein bisschen auch wie eine andere Variante, zumindest ein Stück weit zu der Boston Consulting Group Matrix, die man so kennt, mit den Cash Cows, der so als Begriff auch immer sehr gerne benutzt wird. Wie siehst du da den Bezug zu? Ist das, hängt das ein Stück weit zusammen? Hängt das nicht so weit zusammen? Sind das verschiedene Perspektiven auf eigentlich das gleiche Thema oder hat das gar nichts miteinander zu tun?
Es hat indirekt was miteinander zu tun. Die sogenannte BCG-Matrix, oh Gott, von Ende der 60er Jahre. Also das ist was sogar in meinem Studium schon gelehrt wurde. genau, wir kennen diese Cash-Cows, die Poor-Dogs, die Question-Marks und was war das vierte? Egal.
Kommt die Stars.
Die Stars, genau. Das sind aber alles eigentlich schon Horizont 1 Sachen. Also die BCG-Matrix bezieht sich nach meinem Verständnis komplett auf Horizont 1, weil sie schon bereits bestehende Produkte betrachtet. Und da sind eben diese Question Marks zum Beispiel, also die Question Marks könnten vielleicht noch am ehesten auch vielleicht in Horizont 2 noch drinstecken. Also irgend so eine Überlagerung gibt es da, aber H3 ist da meiner Ansicht nach mit der BCG nicht abgedeckt.
Dann sollst du jetzt auch von der Matrix schon wieder voll für heute fertig sein, sondern jetzt würde ich gerne mehr schauen, was ist die Bedeutung für uns als Product OwnerInnen? Also, wenn ich mir so die Praxis anschaue und ich habe das Drei-Horizonte-Modell, was bedeutet das für mich maximal konkret? Was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt?
Das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist die Aussage, sei dir bewusst, in welchem Horizont du bist und in welchem du dich wohlfühlst oder dich gut fühlst. Also, wenn ich in Horizont 1 als Product Owner bin, aber irgendwie Innovationshummeln im Arsch habe, dann bin ich da vielleicht nicht richtig. Sorry für die klare Sprache. Wenn ich ein super exakter Optimierer bin und Prozesse optimieren will und Effizienz vor mir hertrage und profitorientiert bin, dann bin ich in mindestens H3, wahrscheinlich auch H2 gar nicht so richtig. Das heißt, in H1 als Product Owner zu wirken und viele der Product Owner, die heutzutage in die Rolle reinkommen, sind in Horizont 1 Produkten verortet, gar keine Frage. Da ist es total üblich, dass ich einen hohen Anteil an Tagesgeschäft habe. Also manchmal haben wir so in PO-Schulungen immer so die Frage, ja, aber mein Sprint-Backlog, das meiste ist Tagesgeschäft oder so Business as usual oder ich muss hier Fehler beheben, da auf eine Regulationsanforderung reagieren und das einpassen. Vieles ist schon so vorgegeben von dem, was ich tun muss. Ja, stimmt. Typisches Thema von Horizont 1 Produkten, um das Ganze am Leben zu halten. Aber auch dort kann ich, Stichwort Kano-Modell, überlegen, Mensch, was könnte vielleicht ein Begeisterungsmerkmal sein, mit dem ich so einen Produktlebenszyklus weiterentwickle. Das heißt, ich muss schon als PO oder Produktmanager in so einem Kontext viel Marktbeobachtung und Wettbewerbsbeobachtung machen, um meine eigene Position eben zu beobachten. Ich glaube, ich muss ganz stark darauf achten, dass mein Produktlebenszyklus eben nicht in den Abwärtstrend kommt, sondern da ist so dieses Verlängern, Verlängern, Verlängern des aktuellen Produktlebenszyklus super wichtig. Und klar, das ist ein relativ stabiler Markt. Das heißt nicht, dass man alles Business as usual immer so weitermacht wie bisher. Aber es sind so sanfte Veränderungen, die ich hier treibe.
Ich finde halt, das Spannende daran ist, wir müssen ja eigentlich unterscheiden zwischen innerhalb des Produktes und auch im Produktportfolio. Und das hatte ich am Anfang schon mal gesagt, weil ich sehe es durchaus auch als, wenn ein Produkt nicht zu klein ist, und das ist meistens ja nicht, man hat ein Produkt, da sind halt Teile auch, die Richtung Horizont 2 und 3 gehen. Ne? Also was kann mein Produkt auch vielleicht in 5 Jahren, was ist in Zukunft, was wird vielleicht die Zukunftsfähigkeit meines Produktes auch einfach sichern. Dann ist für mich immer ganz schnell die Gefahr, wenn ich das in einem Produkt habe und ich bin ein Product Owner für eigentlich ja alle 3 Horizonte, dass dieses operative Arbeiten im Horizont 1 ganz schnell eben den Raum auffrisst für das, was ich für die Zukunft mache, um mein Produkt auch zukunftsfähig zu halten. Also diese Wetten, die ich vielleicht mal überprüfen muss, das Learning, die Lernkultur, von der du eben auch gesprochen hast, dass ich das sicherstelle. Im Portfolio, da kann ich vielleicht sagen, okay, ich mache nur H1-Sachen oder nur H2, H3-Sachen, weil ich als Product Owner ein bestimmtes Produkt mache oder Experimente mache oder ähnliches. Da muss ich dann zumindest als Portfolio-Owner, kann ja auch ein Chief Product Owner oder was auch immer sein, welche Rollen man immer da auch etablieren will, muss ich trotzdem schauen, wie als Gesamtorganisation, als Produktorganisation, investiere ich genug Arbeit in H2 und H3 oder lasse ich gerade alles von H1 auffressen, was halt heute gut funktioniert, was aber morgen echt gefährlich werden kann.
Du hast gerade einen Punkt am Anfang genannt, den ich hier nochmal rauspicken will, weil ich den ein bisschen anders sehe. Du sagtest, wenn ich dann als Product, also du hast es glaube ich so formuliert, als Product Owner für H1, aber auch für H2, H3 verantwortlich bin mit meinem Team. Das kann passieren, aber ich glaube, da entstehen die Probleme. Wir kommen sicherlich gleich nochmal später tiefer in die Probleme rein, aber das zerreißt einen innerlich halt. Ne? Wenn du gewohnt bist, auf deinem Horizont 1 Produkt zu arbeiten und jetzt kommt die Organisation und sagt, sei mal innovativer. Mach mal was mit KI, ne? So auf dem Niveau, dann ist das super schwierig, weil das ist eigentlich ein Tanzen auf 2 Hochzeiten. Weil du musst ja erstmal die Basissachen bedienen. Und wie findest du genug Raum und Zeit, auch dich in diese Unsicherheit reinzuziehen? Und das ist auch menschlich schwierig, ja. Wir sind alle lieber in unserer Komfortzone. Und die Komfortzone ist, ja, do your fucking business, ja, sorry. Also mach das, mach Fehler weg, mach dein Tagesgeschäft, das ist nur okay, so. Aber an H2, H3 Themen zu arbeiten, erfordert Mut, erfordert Unsicherheit, bringt Rückschläge, macht nicht immer Spaß, ist anstrengend. So, und das ist jetzt genau der Punkt. Sollten wir das in ein und dasselbe Team mit ein und demselben Product Owner reinpacken? Ich glaube nicht, wenn es irgendwie geht. Aber das können wir gleich diskutieren. Lass uns erstmal vielleicht durch die 2 und 3 gehen.
Ja gut, wir sind jetzt gerade bei der Bedeutung. Ich glaube tatsächlich, dass so diese Trennung der Horizonte ist ja schon eine ganz wichtige Sache, weil ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass du in den 3 verschiedenen Horizonten eine andere Haltung als Product Owner brauchst. Also auch, wie gehe ich mit dieser Unsicherheit einfach um, die ja in den 3 Horizonten sehr unterschiedlich sein kann. Und dann habe ich unterschiedliche Logiken.
Genau.
Das ist für mich auch vollkommen klar, weil worum geht es mir gerade? Geht es darum, mein Geschäft zu sichern, also den Standardeinfluss von Einkommen und so weiter, den ich jetzt gerade mit meinem H1-Produkt habe? Oder gehe ich jetzt vor allem Experimente ein und so weiter? Ich glaube, und wir werden an diese Probleme, glaube ich, sehr schnell reinkommen jetzt müssen. Ich bin halt sehr schnell dabei, entweder muss ich mich mit dem Team gemeinsam auch verändern, H1, H2, H3. Und ich habe mein Produkt vollumfänglich und ich baue mein Produkt über die 3 Horizonte auf. Wenn ich aber ein Portfolio beispielsweise habe, wo ich sage, ich habe ein Team für H1, ein Team für H2 und ein Team für H3, dann habe ich halt Übergabeprobleme. Also irgendwelche Herausforderungen habe ich immer, wenn ich halt so etwas habe. Ich finde es ganz spannend, wenn man jetzt für mich als Product Owner mal überlegt, welche Herausforderungen habe ich. Naja, ich muss ja nicht immer auch alles selbst machen. Aber ich finde es erstmal wichtig zu wissen, es gibt diese 3 Horizonte und ich kann halt meine Arbeit so ein bisschen danach sortieren, grob einteilen. Ne, die haben durchaus Überschneidungen und so weiter, das weiß ich. Aber erstmal sicherstellen, dass auch H3-Arbeit für ein Produkt zum Beispiel stattfindet. Aber vielleicht mache ich nicht alle Experimente. Vielleicht gebe ich das auch an User Research beispielsweise, dass da Experimente gemacht werden, Erkenntnisse gesammelt werden, Learnings gemacht werden, um diesen Problem-Solution-Fit beispielsweise erstmal herbeizuführen, wenn das nicht so mein Thema ist. Ne? Also ich sehe das so wie du. Es ist schwierig, das komplett durchzuhalten, in allen drei Horizonten zu arbeiten, weil es eine andere Haltung erfordert. Ich glaube aber gleichzeitig, dass ich übergebe mein Produkt immer zu einem anderen Team, genauso herausfordernd und schwierig sein kann für eine Organisation.
Gehen wir mal auf das Beispiel Horizont 3, weil das, glaube ich, so am markantesten ist. Du brauchst dafür Zeit zum Denken. Unser Freund und Kollege Markus Andrezak, der hat damals immer diese Geschichte erzählt, als er in so einer Innovationsrolle war, dass er die meiste Zeit des Tages um den Teich auf dem Firmencampus ging und seinen Latte Macchiato getrunken hat. Ich weiß nicht, ob es Cappuccino war, aber die Latte Macchiato-Runde war das, glaube ich. Und das fühlt sich als Horizont 1 Product Owner falsch an. Weil wir müssen doch produktiv effizient sein, wir müssen doch produktiv sein. Und für Horizont 3, mindestens für Horizont 3, bei Horizont 2 ist es irgendwo so in der Mitte, muss ich mir halt Zeit nehmen zum Denken, zum Debriefen, Reviews zu machen, viel auch ne, viel rauszugehen, mit Usern zu sprechen. Und das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit, wenn du das versuchst, als eine Person in dir selbst irgendwie zu balancieren. Ne? Dieses Effizienzdenken auf der einen Seite und schnell, schnell und das kriegen wir noch rein und den Bug kriegen wir noch gemacht und dann da können wir auch noch und da ist ein, weiß ich nicht, eine Regulationsanforderung, die wir, so, wie findest du die Ruhe, um dieser Innovationsidee Raum zu geben? Fast schon esoterisch, aber.
Ja, aber ist ja vollkommen richtig. Also ich glaube auch, dass es eine große Herausforderung ist, aber ich glaube gleichzeitig auch, dass eine der Lösungen direkt vor unserer Nase liegt, nämlich das interdisziplinäre Team mit den verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben. Und das sind halt eben nicht nur DeveloperInnen, sondern da können auch andere Menschen drin sein. Und natürlich könnte ich jetzt auch, keine Ahnung, es gibt Teams, die haben jemanden in der Verantwortung als Business Analyst oder Analystin oder jemand aus dem Team kann auch mal temporär unterstützen, um Raum zu schaffen, damit man sich auch mal Gedanken macht über die Zukunft, was sind strategische Wetten. Nur oft gibt es dann auch alleine, dann hast du, keine Ahnung, du hast eine Strategieabteilung und die überlegen sich, was könnte denn H3-mäßig alles relevant sein, machen so die erste Entscheidung. Dann schmeißen sie das rüber zu irgendeinem Team, das Experimente macht. Vielleicht so auch im Lean-Startup-Sinne Build, Measure, Learn Sachen aufbaut als MVP to learn. Einfach mal dahinstellt und dann geht das kaputt und schmeißen noch alles weg und alles fein und dann geht es Richtung H2 und ein anderes Team übernimmt das und baut die Sachen jetzt. Dann ist halt alleine durch die Übergaben zwischen H1, H2, H3, zwischen den Horizonten, wenn das verschiedene Teams wären, verlierst du eine ganze Menge Wissen und Erfahrung. Ich stimme vollkommen zu. Ich möchte das nochmal betonen. Es ist eine echte Herausforderung, H1, H2 und H3 irgendwie zusammenzubringen. Die Frage ist aber, ob man gar nicht gerade als produktverantwortliche Person die Möglichkeit haben könnte, hier auch mit unterschiedlichen ExpertInnen zu arbeiten, die in den jeweiligen Horizonten drin sind, die sich dann sehr auch darauf konzentrieren können. Und natürlich kann ich mir das Recht rausnehmen, selber die Zeit zu haben, um über Sachen nachzudenken. Aber genauso gut kann ich ja auch jemanden damit beauftragen, das zu machen. Also es ist, glaube ich, die Frage, wie man das in der Organisation strukturieren und aufbauen will.
Ja, wir sind ja jetzt schon volle Kanne irgendwie in den Problembereichen drin und du hast jetzt den Vorschlag gemacht, das sozusagen in ein Team reinzuziehen. Dann habe ich ganz schnell auch in einem Team diese Spannung. Also ich würde mal so die These wagen, die Spannung hast du eh. Die Frage ist, ob du es zwischen Teams hast oder innerhalb des Teams hast. Weil innerhalb des Teams wäre das denn so, ach guck mal, die Susi, die darf jetzt hier die ganze Zeit irgendwie rausgehen und die Leute zum Kaffee einladen und mit denen quatschen. Und ich muss hier irgendwie Bugs schrubben und irgendeinen langweiligen Kram machen. Also dieses gegenseitige Verständnis für den Wert der Arbeit in den unterschiedlichen Horizonten, das zu kreieren, das ist super wichtig. Ne? Das ist umgekehrt, wenn du es in Teams trennst, ist das eine Team dann so, ja, die dürfen ja frei drehen, unsere freien Radikalen. Wir müssen hier ja Geld verdienen. So dieses, also gerade wenn du es zwischen den Teams oder Abteilungen hast, dann ist das so ein Neidthema, was auch ganz schnell hochkommen kann. Und der zweite Punkt, du hattest das eben gesagt, wenn die Strategieabteilung dann zum Beispiel sagt, ne, was mal ausprobiert werden soll, da steckt ja auch schon ganz viel drin. Wenn du also so ein Unternehmen hast, was sehr stark in den stabilen Kontexten bislang war, denk mal an Pharma, an Automotive oder sonst was, die müssen jetzt, also gerade so Automotive ist ein schönes Beispiel, die müssen sich jetzt mal massivst bewegen. Was kommt da für ein Reflex? Ja, lass uns mal planen, was für Innovationsprojekte wir jetzt machen sollten. Ich sehe das oft genug, wo du sagst, so Innovation kannst du, glaube ich, nicht planen. Ne? Also das ist gerade so ein Thema, was du eben agil angehen musst. Du kannst über Hypothesen gehen, du kannst die verifizieren oder falsifizieren, aber du musst bereit für Veränderung sein. Embrace Change. Und da ist so dieser ganze kulturelle Überbau einer Organisation, der solche Horizont 3 Aktivitäten super schnell ausbremsen kann. Nächstes Problem wäre typisch auch, Horizont 1 Aktivitäten werden bevorzugt vor den, ach doch, nur so nicht produktiven H2, H3 Aktivitäten. Heißt, ich brauche mal hier diese Ressource, ne? Ich brauche mal die und die Leute aus deinem Team, die machen doch eh an nichts Wichtigem. Wir haben hier ein Produkt, gut, bei produktiven Problemen würde ich ja noch sagen, mach das, aber wir müssen hier mal die Bugrate mal runterkriegen und so weiter. Das heißt, der Reflex einer Organisation, Leute zu reallokieren auf die aktuell profitablen Geschäftsbereiche, bringt immer diese Spannung mit sich, mehr Fokus auf Horizont 1 zu legen und damit Horizont 2, Horizont 3 Sachen zu vernachlässigen.
Gut, das ist ein Thema, das haben wir ja auch, wenn wir uns allgemein die operative Arbeit einer Organisation anschauen, dass der Fokus immer sehr auf dem jetzigen Problem statt auf den morgen liegt. Wir unterscheiden ja immer gerne, ne, nach Eisenhower und so weiter, nach dringend und wichtig. Und die dringenden Sachen sind irgendwie immer heute, aber die wichtigen vielleicht morgen. Und wir müssen irgendwie schauen, dass wir das trotzdem hinkriegen. Jetzt hattest du aber eben auch den Neid genannt. Und den Neid finde ich eigentlich ganz spannend, weil der Neid ist, klar, jetzt kann ich sagen, ich habe innerhalb eines Teams dann so Scherkräfte, die dafür sorgen, ja, die einen sagen, ja, warum darf der immer, dass der andere Mensch da drüben die ganzen kreativen, coolen Sachen machen und freidrehen und warum muss ich immer die Back schrubben und so weiter. Ich glaube halt, diese Konflikte hast du auch, wenn du das in verschiedenen Teams machst, auch mit verschiedenen Arten von Product Ownern. Und du hattest eben mal gesagt, man muss vielleicht als Product Owner sich auch bewusst sein, in welchen Horizonten bin ich gerne unterwegs. Das ist vielleicht auch ganz, ich finde das übrigens auch mega fair, ne, zu sagen, ich bin eher so ein H1, Horizont 1 Product Owner. Ich habe gerne ein Produkt und halte es gerne am Leben. Ich entwickle es natürlich auch weiter, aber ich muss es nicht, wie du es eben sagtest, so frei drehen, mir Zeit nehmen, um mal zu überlegen, was könnte in 5 Jahren relevant sein? Was sind auch viele Experimente, die ich mache mit eben auch dem Teil des Lernens, ne, des Scheiterns. Wir scheitern uns voran. Zu sagen, ich mache viele Experimente und lerne auch viele Sachen, die nicht gut sind oder nicht funktionieren. Aber ich habe dann vielleicht verschiedene Menschen mit diesen verschiedenen Vorlieben, die können durchaus ja auch überschneidend sein. Habe ich jetzt mehrere Product Owner oder mehrere Teams, dann habe ich da zwischen den Konflikt, habe ich das in einem Team, habe ich das auch innerhalb des Teams wahrscheinlich. Und hier würde ich dazu raten, einer Organisation grundsätzlich, auch ein Produktteam im Speziellen, zu überlegen, die Menschen, die hier sind, wo geht die Energie von denen am besten hin? Also ist es eher die operative Arbeit oder ist es eher auch das Experimentieren, das Ausprobieren, das in die Zukunft gerichtete? Und ich glaube deswegen, wenn da Neid aufkommt, deswegen spreche ich den Neid an, dann ist das für mich vielleicht ein Indikator dafür, dass da Menschen sind, die zwar gerade sehr viel in H1 unterwegs sind, aber eigentlich auch mal Lust hätten auf H2 oder H3, vielleicht auch gar nicht 100%. Vielleicht reicht es ja ein bisschen mal eine Woche oder zwei oder 20% der Arbeitszeit in den anderen Horizonten sich zu bewegen. Aber bedeutet für mich in Summe, wir müssen uns klar machen bei so einem Produktteam, wo gehen die Leidenschaften hin im Sinne von auch, ne, dass die Motivation halt da ist. Und gleichzeitig auch investieren wir als gesamte Organisation und Team genug Arbeit in den verschiedenen Horizonten, damit eben diese strategisch wichtige Arbeit, die nicht dringend ist, wie du gesagt hast, sie ist nicht dringend, deswegen wird die sogar oft beräubert, dass dir aber trotzdem passiert.
Ja, ich muss nur gerade nochmal drüber nachdenken, ne, diese Reflexion, wo fühlt man sich selber wohl? Bei mir ist das, also so fühle ich das zumindest immer. Ich glaube mich, so muss ich sagen, ich glaube mich in Horizont 2 Produkten am wohlsten zu fühlen, wo man schon so ein bisschen Pack anhat und ja, auch schon gewisse Zahlen sieht. Also ich kann besser messen. Also in Horizont 3 muss ich eben bereit sein, dass Dinge nicht klappen und ich muss zum Teil auf sehr dünnen Datenbasen arbeiten und so. Das kommt meinem Naturell nicht ganz so gelegen. Und Horizont 1 weiß ich von mir selber, ich kann sehr gut so optimieren und Nitty-Gritty und so, aber irgendwann verliere ich dann die Lust. Also es langweilt mich irgendwann. Ich kann das gut, glaube ich, aber es langweilt mich und es gibt mir zu wenig Dopaminanreize zwischendurch. Aber das selber für sich so klar zu haben, das ist wichtig. Und dafür ist das, was du gerade sagst, das gegenseitige Ausprobieren gut, ne? Auch mal so zu hospitieren in unterschiedlichen Teams. Und ist ja auch in deinem festangestellten Kontext wahrscheinlich so, dass ihr unterschiedliche Teams habt. Und wenn man da mal in unterschiedliche Sachen reingucken kann, das finde ich, ist halt cool, um selber zu merken, was einem Spaß macht.
Jetzt hast du ja meine Festanstellung, die ich in Teilzeit auch habe, angesprochen. Und genau das ist einer der Vorzüge, die ich daraus ziehe, dass ich nämlich Teams beobachten kann und begleiten kann, die halt auch vielleicht mal im H3 anfangen. Und ich mag das sehr, das zu beobachten und auch selbst auch zu erleben als Product Owner, wenn man halt erst ein paar Experimente macht und dann irgendwann findet, ah, guck mal, hier ist eine coole Lösung für ein Problem, das könnten wir machen. Und dann geht man so weiter in den nächsten Horizont und findet dann halt auch so, okay, was ist ganz konkret das, was wir jetzt machen wollen? Was ist das Produkt, das auf diesem Markt funktionieren kann, um das dann irgendwann zu betreiben? Ich wäre auch, wenn die Frage schon in den Raum schmeißt, mit H1 bin ich langfristig nicht glücklich. Aber es hängt mit der Kombination meines Teams zusammen. Also mit welchen Arten von Menschen arbeite ich zusammen? Und wenn ich ein Team habe, und das hatte ich in meinem Leben einige Male, die sehr gut da drin sind, auch im H1-Horizont zu arbeiten, im Operativen das gut zu laufen, viel zu optimieren, was auch einfach im Operativen mit den harten KPIs und so weiter sehr gut funktioniert, dann kann ich mir aber meistens genug Zeit wieder rausholen für H2, H3-Tätigkeiten, weil viele Leute aus dem Team mich einfach dabei unterstützen, mir den Kopf von H1-Arbeit auch ein bisschen frei zu halten. Nicht, dass ich da nicht rein muss, und es wird auch Phasen geben, und die gab es immer wieder, dass ich auch mal monateweise nur im H1 unterwegs bin, weil da ist halt gerade das große Thema bei uns. Aber dann zu überlegen, so, jetzt haben wir das geschafft, jetzt habe ich ein bisschen Luft, jetzt denke ich mal über sogar H3-Sachen nach. Was könnte in 5 Jahren spannend sein? Was könnten wir noch alles machen? Also das ist immer natürlich ein Kontext aus, was will die Organisation auch von mir in meiner Rolle, was will ich selbst, aber was gibt mir auch mein Team für Möglichkeiten? Und darüber zu sprechen, auch mit dem Team gemeinsam, ist mega fair, weil auch da gibt es ja verschiedene Ansätze, wie man an Produktentwicklung rangeht. Ich denke jetzt mal an Software-Developer. Ich kann ja etwas, ne, ich baue das schnell dahin, damit es irgendwie läuft. Oder ich nehme mir die Zeit, das vielleicht auch, ne, zu durchdenken, hochskalierbar zu machen, sehr stabil hinzustellen. Nicht nur, damit es einfach erstmal nur läuft und ich gucken kann, ob es genutzt wird, sondern eben, okay, ich weiß, es wird genutzt, aber es muss halt richtig gut skalierbar sein. Und hier kommt eigentlich der für mich allerwichtigste Punkt aus diesem ganzen Modell hervor. Wir brauchen im Team Klarheit darüber, was erwarten wir eigentlich voneinander und was erwarten wir von dem, was wir gerade am Produkt arbeiten. Ist das eher etwas Kurzfristiges, das auch scheitern kann, dass wir dann auch wegwerfen, weil es ein Experiment ist im Sinne von H3? Oder ist das etwas, das wir brauchen, weil es unser Standardgeschäft ist, weil es stabil laufen muss, weil es hier um Stabilität, Effizienz, Verbesserung und so weiter geht? Dann sind wir im H1, dann arbeiten wir aber anders. Und ja, ganz oft fühlt sich H1-Arbeit dadurch einfach auch langsamer manchmal an, weil es muss stabil sein und so weiter. Es kommt nicht die ganze Zeit neuer, geiler, heißer Scheiß. Den schmeißen wir aber halt eben auch nicht weg, wie in H3. Also, ich glaube, wir brauchen Klarheit in so einem Team, in der Organisation. Wo sind wir uns gerade arbeitsmäßig wie verteilt? Und wo fühlt sich auch jeder von uns, ja, ich will nicht nur sagen wohl, das klingt immer so ein bisschen esoterisch, sondern auch, wo liegen die Stärken der einzelnen Personen, die in so einem Produktteam, im Portfolio und so weiter mitarbeiten?
Das wäre ja dann auch schon einer der Tipps, macht deutlich, hast du gesagt, an was gearbeitet wird. Und das kann man ja dann auch in bestimmten Artefakten wie Product Roadmaps in die Darstellung, wir hatten letztens die Folge, zur Darstellung und Details reinbringen, nach dem Motto, auf was zahlt dieses Produkt, dieses oder diese Feature, diese Idee, dieses Theme ein? Das sind bewusst Experimente, das sind bewusst Effizienzsteigerungen und so weiter. Wo sind denn so die, lass uns dann nochmal drauf gucken, wo funktioniert es denn nicht oder was für Probleme im Umgang mit dem Drei-Horizonte-Modell siehst du?
Wir hatten ganz am Anfang einmal über die so Zeiträume und so weiter gesprochen, ne? Also welche Zeit nimmt dieser eigentlich welcher Horizont und so weiter ein. Und ich kenne halt viele Darstellungen, die diese Horizonte auch direkt mit Jahreszahlen in Verbindung bringen. Man halt sagt, naja gut, das ist jetzt ja ein Jahr, das ist dann ja 2 bis 3 Jahre, das ist 3 bis 5 Jahre. Und natürlich kann man das so machen. Für mich ist aber viel relevanter, das Thema Unsicherheit und Reife reinzubringen. Und das ist für mich eher so der robustere Anker. Ich kann relativ lange auch Sachen in H3 lassen, wenn ich halt zu wenig Arbeit rein investiere, wenn also lange das Thema Unsicherheit auch hoch bleibt. Das, finde ich, sieht gerade auch im KI-Bereich sieht man das gerade relativ stark. Ne, wir haben viel investiert, viel Unsicherheit ist da, viele Leute machen was. Teilweise finden wir noch nicht so ganz das so ein Problem-Solution-Fit. Teilweise noch nicht mal den, dann auch nicht, obwohl wir glauben, wir haben Problem-Solution-Fit gefunden, den Product-Market-Fit. Ja, wo wir dann sagen, okay, wir haben jetzt irgendetwas, aber eigentlich will das gerade keiner kaufen, obwohl wir das Problem sehen, keine Ahnung, aber dass wir halt dann sagen können, wo sind die Unsicherheiten, wie stark? Das ist für mich viel wichtiger, als zu sagen, ja, das ist jetzt in 3 Jahren und das muss halt dann irgendwann einfach fast automatisch durch die Horizonte wandern, weil es ja schon so lange in diesen Dingern drin ist. Nein, es wandert sozusagen erst von dem einen zum anderen Horizont, wenn eine bestimmte Unsicherheit unterschritten worden ist.
Ja, verstehe ich. Es gibt ja auch sehr unterschiedliche Jahresangaben. Ne? Also ich habe ja am Anfang da auch so ein bisschen rumgeeiert. Ich glaube nur, dass das hilft bei der Erklärung. Also das hilft mir zumindest immer bei der Erklärung, um diese Sichtweite, ne? Wie viel fahren wir auf Sicht und gucken in die Zukunft, damit deutlich zu machen. Das Entscheidende ist eben, dass es um die gleichzeitige parallele Arbeit an diesen Themen geht. Und da gibt es dann ja auch so Modelle, die so eine Verteilung, so eine 70-20-10-Regel vorschlagen, also 70% Arbeit in Horizont 1, 20% in Horizont 2, 10% in Horizont 3. Auch das ist nicht immer valide, weil wenn ich, bleib mal wieder bei Automobilsektor oder so, wenn ich perspektivisch mit der ganzen Branche vor großen Risiken und Herausforderungen stehe, dann ist 20 plus 10 in Horizont 2 und 3 einfach wahrscheinlich viel zu wenig.
Das glaube ich auch. Und hier ist so eine Dynamik, die wir halt immer haben. Wir versuchen ja in diesem Podcast ganz bewusst den Satz, es kommt drauf an, zu vermeiden. Ganz bewusst, weil es eine doofe Antwort ist, aber leider ist sie an vielen Stellen wahr. Ich glaube, was hier viel wichtiger ist, und deswegen stimme ich dir auch immer zu und mache das genauso mit denen, wenn Leute irgendwie so Jahreszahlen brauchen, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wie weit sind die Sachen vielleicht entfernt? Wie unsicher sind die? Und wir können meistens mit dem Zeithorizont viel besser diese Unsicherheit kommunizieren, wenn es darum geht, das Modell zu verstehen, den Ansatz dahinter, weil im Kern geht es ja darum, investieren wir heute genug Arbeit in die Überlegung, was könnten wir übermorgen machen? Weil wenn wir heute keine Gedanken für übermorgen machen, dann werden wir uns auch heute viel zu wenig Gedanken für morgen machen. Und auf einmal ist die Zukunft da und wir stehen wieder Ochs vom Berg und denken uns, was machen wir jetzt? Und da will ich halt immer auch gegenarbeiten. Deswegen finde ich das so wichtig. Aber ja, es ist ein typisches Missverständnis, da die Zahlen dran zu schreiben, aber es hilft bei der Vermittlung. Was ist das eigentlich für Unsicherheit? Ein anderes Problem, was ich aber auch sehe, wenn ich jetzt über Grenzen und Missverständnisse und keine Ahnung was nachdenke zu den drei Horizonten, ist so für mich so ein bisschen, naja, also so ein Modell strukturiert halt immer alles. Ne? Also Modell ist eine Struktur. Am Ende ja auch eine Reduktion der Komplexität, sodass wir es irgendwie gut kommunizieren können. Aber es ersetzt am Ende auch keine Discovery. Also ich habe trotzdem ja diese ganze Arbeit in was braucht das Produkt, was muss ich über die Nutzenden kennenlernen, was muss ich über den Markt verstehen, was muss ich über mein Geschäftsmodell verstehen und so weiter. Und da hilft mir dieses Modell nicht so ganz gut, weil ich erstmal nur den Fokus darauf habe, okay, ich habe Sachen, die werden halt morgen oder übermorgen kommen. Ich brauche die Option für die Zukunft aus H3. Ich brauche das aufkommende Geschäft aus H2 und ich brauche natürlich mein Kerngeschäft, das heutige Produkt aus H1. Aber ich muss trotzdem Discovery machen in all diesen Bereichen, weil ich auch vielleicht in meinem H1-Umfeld mein Kerngeschäft Discovery machen sollte. Was bringt mir hier gerade mehr Stabilität, mehr Effizienz, Verbesserung, Stabilität, was auch immer. Aber ich brauche es halt noch viel mehr an Techniken, in H3. Jetzt so von den grenzentypischen Missverständnissen vielleicht auch, weil wir schon relativ weit fortgeschritten sind mit der Zeit. Lass uns mal in die Tipps reingehen. Jetzt haben wir nämlich relativ viel darüber gesprochen, wie das so mit den drei Horizonten aussieht, was für Herausforderungen sind, was das für uns als Product OwnerInnen bedeutet und so weiter. Jetzt wollen wir natürlich unsere ZuhörerInnen nicht ohne irgendeinen Tipp hier entlassen für heute. Was ist so ein Tipp, den du den Leuten gerne noch mitgibst? Was ist vielleicht eine Frage, die in unseren Trainings häufig aufkommt, wo du am Ende nochmal darauf hinweisen möchtest? Was ist so etwas, das sollte man heute mitnehmen?
Aus aufbauorganisatorischer Sicht und Teamschnittsicht würde, wenn man da die Möglichkeit hat, als PO einen Beitrag zu leisten, bei allen Vor- und Nachteilen würde ich versuchen, die Teams zu trennen. Also separate Product Owner oder separate Teams je Horizont. Also wie eben schon mal diskutiert, nicht H1 und H3-Themen zum Beispiel in einem Team zu mischen oder als ein Product Owner das zu machen, vielleicht über so eine Geschichte, dass ich innerhalb des Teams Leute dediziert, also H3-Themen delegiere und denen auch Raum einräume, darauf rumzudenken. Wenn das die Organisation zulässt, würde ich da eher eine Trennung sehen. Allerdings, das ist wie so ein Schnellboot, was vom Tanker dann immer vorausfährt. Das Schnellboot, das H3-Boot, muss dann auch immer mal wieder zurückkommen, zeigen, was es exploriert hat, was es herausgefunden hat, ob es neue Welten gefunden hat. Und ich habe immer so diese Analogie, es muss zurückkommen, um auch wieder betankt zu werden. Also diese Ideen und Validierung der Hypothesen müssen auch wieder an den Tanker zurückgegeben werden, weil sonst ist das, ne, Beiboot irgendwann außer Sicht und ist auf ganz anderen Ebenen unterwegs. Und die Leute im Tanker sagen so, oder in der H1 sagen dann so, so what, diese Innovationshansels da drüben interessiert mich doch nicht. Hat doch nichts mit unserer Arbeit zu tun, wir verdienen hier das Geld. Also das ganze Thema Teambuilding beziehungsweise teamübergreifende Beziehungsebenen, das ist ein Riesenfeld dann für Agile Coaches auch oder überhaupt Organisationsentwickler.
Ich mag ja das Bild mit dem Betanken. Das finde ich ganz gut, weil das nochmal so eine Notwendigkeit klar macht, warum so ein Schnellboot wieder zurückkehren sollte. Mein Tipp, den ich gerne geben möchte, den habe ich eben auch schon so ein bisschen genannt, aber ich möchte ihn explizit machen. Visualisiert in irgendeiner Art und Weise, wie sich eure Arbeit auf die verschiedenen Horizonte verteilt. Einfach, um auch als Organisation bewusst zu reflektieren, machen wir genug für H3? Damit wir nicht auf einmal vom Markt überholt werden, dass nicht auf einmal irgendwas passiert und wir stehen da blöd da und kommen mit unserem Geschäft nicht mehr weiter und werden, keine Ahnung, zum Nokia oder was auch immer, wo wir dann sagen können, okay, wir sind mit unseren Produkten einfach nicht mehr relevant genug. Das kann, ob das jetzt, keine Ahnung, 60, 30, 10, 70, 20, 10 oder was für ein Anteil, es ist mir erstmal vollkommen egal. Aber dass man sich bewusst macht als Organisation, als Produktteam oder was auch immer, wie viel Arbeit investiere ich in welchen Horizont? Und sich dann die bewusste Frage zu stellen, investieren wir genug in H2 und vor allem in H3? Das ist, glaube ich, etwas, das durchaus hilft, das einmal zu tun.
Ja, und ansonsten hoffe ich, dass ihr da draußen ein paar Impulse mitgenommen habt, darüber selber reflektieren zu können, in welchem Horizont ihr euch selber wohlfühlt als Product Ownerin, als Product Owner. Ich glaube, das ist der erste Schritt, zu merken, auf was habe ich Bock oder was will ich mal ausprobieren. Bin gespannt auf eure Meinung dazu, gerne auch als Kommentare unter dem Blogpost oder unter dem LinkedIn. Post von uns, ob ihr dieses Drei-Horizonte-Modell als Denkmodell A für die Organisationsentwicklung und B für eure eigene Entwicklung als PO auch nutzt.
Dann bleibt uns am Schluss nur noch zu sagen, bleibt gesund und hoffentlich habt ihr viele lustige und nette und gute und hilfreiche Impulse aus der heutigen Folge mitgenommen.
Wir Produktwerker bieten ganz unterschiedliche Formate an, mit denen du dich als PO oder PM weiterentwickeln kannst. Falls du dich für Hands-on-Trainings und Workshops mit einem von uns interessierst, in dem wir übrigens sehr viel aus unserer eigenen Praxis als PO teilen, dann findest du weitere Informationen unter produktwerker.de/lernen.